herzlich willkommen zu einem neuen Toffer Offer Podcast. Dieses Mal im Angebot Velvet Buzzsaw von Dan Gilroy. The Toffer Offer. Ja, Velvet Buzzsaw oder in Deutschland auch genannt die Kunst des toten Mannes. Über diesen Titel ja, lässt sich streiten, was überhaupt das soll, dass Filme in anderen Ländern als ihrem Ursprungsland einen anderen Titel bekommen. Ich sehe es ja noch ein, wenn es vielleicht nicht die gängigste Sprache der Welt ist und man wirklich dann gar nicht weiß, was gemeint ist. Ich meine, selbst damit könnte man klarkommen. Aber da sehe ich es ja noch irgendwie ein. Aber warum muss man englische Titel überhaupt noch übersetzen? Und vor allem, wenn es so ein cooler Titel ist, so ein origineller, warum kriegt er dann so einen völlig standardisierten deutschen Titel, der vielleicht zu einem anderen Thema gut passen würde, aber zu dem, wie sich dieser Film vermarktet, passt das überhaupt nicht, den auf einmal die Kunst des toten Mannes zu nennen. Das ist unglaublich platt, finde ich, im Verhältnis zu dem Film. Aber gut, ja, deswegen nicht irritiert sein, warum ich das die ganze Zeit als Velvet Buzzsaw bezeichne. Ich finde den Titel einfach besser. Und ja, genau. Ja, worum geht's denn in diesem Film jetzt? Das ist ein Film von Dan Gilroy, wie schon erwähnt. Dan Gilroy ist mir ein Begriff durch seinen Film von 2014, und zwar der Film Nightcrawler. Das war ein Film mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle als ja, eine Art ja, Unfallberichterstatter für Nachrichtenmagazine. Und ja, dieser Film hat ja, diese sehr düstere und ja, moralisch fragwürdige Arbeit erforscht von solchen Leuten. Und so beschäftigt sich nun auch Velvet Buzzsaw mit einem ja, anderen Arbeitsbereich, der nicht weniger zynisch sein könnte. So kann man das, glaube ich, schon bezeichnen. Zumindest ist das ganz klar das, was ich aus diesem Film herausgezogen habe und was der Regisseur mir meiner Meinung nach, meiner Wahrnehmung nach, vermitteln möchte. Aber worum geht es ganz genau? Es geht um die High-Society-Kunstszene. Es ist abermals Jake Gyllenhaal hier am Start. Scheinbar hat er und Dan Gilroy haben da irgendwie eine gute Chemie. So auch Rennie Russo, die hat auch schon in Nightcrawler mitgespielt. Die spielt hier auch wieder mit. Und dann noch einige namenhafte andere Schauspieler, was mich definitiv auch angesprochen hat, als ich den Trailer zu diesem Film vor ein paar Wochen gesehen habe. So spielen auch noch mit Toni Collette und John Malkovich. Und das sind eigentlich alles gute Schauspieler, die vielleicht nicht immer in guten Filmen sind, aber alle Schauspieler, auf die ich Bock habe. Und ich meine, Jake Gyllenhaal sowieso, der ist auf der Man-Crush-Liste eh relativ weit oben bei mir. Das, glaube ich, weiß man auch, wenn man hier den Podcast schon öfter gehört hat. Ja, und jedenfalls, Jake Gyllenhaal spielt in diesem Film nun einen Kritiker, der ja durch Museen läuft und eben die neueste Kunst begutachtet und über sie urteilt in seinem Blog oder in irgendwelchen Zeitungen, das ist nicht so ganz klar. Also auf jeden Fall ist es online, aber für welche Plattform auch immer. Aber jedenfalls ist seine Meinung sehr viel wert und wird sehr hoch geschätzt und gewichtet unter den Kunstkennern, aber auch unter Kuratoren oder Museumsleitern. Das ist, ja, also er ist dann ein sehr wichtiger Name. Sein Name im Film ist, glaube ich, Morph oder Morph, also er hat eh schon einen sehr lustigen Morph, glaube ich, ist sein Filmname, genau, Morph. Und ja, also ich finde es eh schon super, Jake Gyllenhaal in so einer Rolle zu sehen. Ich finde es generell toll bei diesem Schauspieler, dass er immer was ganz anderes macht und sich sehr so, ja, wenn man jetzt mal ein bisschen die Historie auspackt, sich sehr vom Mainstream abgewendet hat. Also er ist ja relativ bekannt geworden mit dem Film The Day After Tomorrow. Das war so ein Katastrophenfilm und großes Spektakel und so. Und er hat auch danach dann schon noch irgendwie hier und da in größeren Sachen mitgespielt, die auch meistens eher nicht so gut waren. Also schon eher, also es gibt ja auch gutes kommerzielles Kino, gute Blockbuster. Da hatte Jake Gyllenhaal wirklich nicht so das Händchen für. Wofür er allerdings sehr früh und von Anfang an eigentlich ein Händchen hatte, war eben schon für die Indie-Filme. So hat er begonnen mit Donnie Darko, was heute absoluter Kultfilm ist. Nicht ganz mein Geschmack, gebe ich ehrlich zu, aber definitiv ein Kultfilm und eben eher ein, also Indie vielleicht nicht, das sind nicht ganz 2000-Dollar-Filme, das nicht. Also Indie ist im Hollywood-Level auch wieder so ein sehr schwerer Begriff. Das sind trotzdem Filme, die ein paar Millionen Dollar kosten. Aber verhältnismäßig zu einem Avengers und was es nicht alles gibt, doch eher kleine Filme und die auch nicht unbedingt versuchen, eine breite Masse zu erreichen. Und dadurch ja, aber interessante Geschichten erzählen. Und da ist Jake Gyllenhaal, soweit ich das beurteilen kann, seiner Karriere nach, ein großer Verfechter dafür geworden. Also ich habe viele Filme von ihm in meiner Sammlung stehen, weil er eben wirklich experimentelle Filme auch macht und strange Sachen und eben auch Rollen spielt, die nicht, also er lässt sich, glaube ich, seit er so begonnen hat mit seinem Mainstream-Zeug am Anfang, hat er sich irgendwann gesagt, okay, das war keine gute Erfahrung vielleicht und ich lasse mich nicht typecasten, ich lasse mich nicht immer wieder so in die klassische Rolle, die mir vielleicht angeboten wird, casten, denn Jack Gyllenhaal sieht gut aus, der könnte auch ganz normal den Weg gegangen sein, wie ja Leute wie Chris Hemsworth, ohne das jetzt da vorzuwerfen, aber eben, er sieht gut aus, Hollywood hätte für ihn sicher Verwendung gehabt, als ja den Heartthrob und den Sexy Guy in irgendwelchen romantischen Komödien, auch die hat er gemacht und so. Aber immer wieder, also wirklich regelmäßig, ist er in kleineren und eben vor allem speziellen Rollen zu sehen, die, also was ich einfach sehr, sehr schätze. Also der sagt sich, okay, das bringt nicht ganz so viel Geld, aber das ist was, ja, darauf kann man schon stolz sein, muss ich ehrlich sagen, vor allem, wenn man doch so populär ist wie er und da schon wirklich viel Geld ausschlägt, glaube ich, teilweise. Ich will gar nicht wissen, was dem schon alles vorgelegt wurde. Natürlich sage ich das alles und bin mir sehr wohl bewusst, dass wir einen neuen Spider-Man-Film bekommen, in dem er jetzt mitspielen wird. Er ist also jetzt auch als einer der letzten 5 Schauspieler, die noch übrig waren, ist er jetzt also auch in irgendeiner Art von Superhelden-Franchise gelandet. Das hätte für mich nicht sein müssen, aber immerhin hat er sich, die Rolle, die er dort spielen wird, ist auf jeden Fall nicht eine Standardrolle, würde ich jetzt annehmen. Ich bin jetzt nicht der größte Comic-Experte, aber das ist noch eine Rolle, die ich gut verschmerzen kann, wenn er die spielt und vielleicht ist er da sogar recht unterhaltsam. Aber zurück zum eigentlichen Film hier, das ist jetzt nur so ein kleiner, so ein kleines Abschweifen gewesen, was ich an Jake Gyllenhaal mag und warum ich auch an diesem Film Interesse hatte, denn er spielt hier einen Kunstkritiker und er spielt wieder sehr gegen seinen Typus, das hat er auch schon in Nightcrawler gemacht, da hat er auch einen sehr creepigen Typen gespielt, hier spielt er, ja, einen bisexuellen, sportlichen, aber eben völlig snobbigen Kritiker, der völlig von sich selber eingenommen ist auch. Er ist zwar eher eine der sympathischen Figuren in diesem Film, aber das ist relativ gesagt, denn in diesem Film sind sehr viele sehr, sehr oberflächliche und unsympathische Figuren und dementsprechend sagt das nicht so viel aus, dass er der netteste von denen vielleicht ist. Genau, er hat jedenfalls mit verschiedenen Leuten zu tun, mit allen möglichen Kuratoren, darunter ist Toni Collette eben auch, ist eine Freundin von ihm auch gleichzeitig, René Russo leitet auch eine Agentur und verkauft Kunst in alle möglichen Richtungen. Und ja, letzten Endes stolpert eine Mitarbeiterin von René Russos Agentur, stolpert sprichwörtlich oder buchstäblich über einen unbekannten Künstler. Sie stolpert nämlich insofern über ihn, dass sie seine Leiche findet in ihrem Treppenhaus und stellt dann fest, dass in seiner Wohnung ganz viel Kunst liegt, die eindeutig von ihm zu sein scheint und beschließt, diese Kunst einfach an sich zu nehmen. Es sind hauptsächlich Gemälde und und fängt an, zeigt die ihrem Freund, also eben hier Jack Gyllenhaals Figur, Morph, und fragt ihn, hey, was hältst du davon? Ist das was Gutes? Und alle sind völlig begeistert von dieser Kunst. Und ja, natürlich beschließt man ruckzuck, das zu kommerzialisieren und in dieser Kunstmaschinerie, in dieser Snobbing, die es da gibt, ja, unter die Leute zu bringen und das gut zu hypen, das Zeug. So viel mehr kann man zu dem Film nicht sagen, ohne ihn zu spoilern. Ich habe überlegt, ob ich jetzt das hier abbreche, was die Story angeht, aber ehrlich gesagt würde ich gerne offen über den Film sprechen, deswegen gibt es diesmal keinen Spoiler-Abschnitt in dem Sinne, sondern ich rede ganz direkt darüber, was ich von dem Film von Anfang bis Ende gehalten habe. Es ist ein kleinerer Film, wenn ihr ihn sehen wollt, er ist auf Netflix, das habe ich irgendwie noch gar nicht erwähnt, dass es diesmal kein Kino-Release ist, sondern eben auf Netflix der Film zu sehen ist und ansonsten nur auf Filmfestivals jetzt war. Hat mich sehr gefreut, dass man sowas dann ja eben auch mal rechtzeitig in Deutschland kriegt und dann nicht irgendwie hoffen muss, in einem halben Jahr irgendwie mal eine einzelne Vorstellung irgendwo zu erwischen. Denn das ist ein Film, der ist so klein, der wäre bei uns in den regulären Kinos vielleicht eine Woche gelaufen oder so. Und das wäre dann auch schon ja ein Glücksfall gewesen, wenn das überhaupt so wäre. Ja, jedenfalls die Kunst von diesem verstorbenen Mann wird ausgestellt und wird unter die Leute gebracht. Und es passieren plötzlich schreckliche Dinge. Denn dieser Film ist auch noch irgendwie ein Horrorfilm. Denn scheinbar ist ja diese Kunst dieses alten Mannes mit einem Fluch belegt oder er selbst sucht seine Kunst heim, wobei das nicht so ganz richtig ist, denn das Interessante an dem Film ist, dass alle Menschen, die letzten Endes tatsächlich durch Kunst sterben, also so gut wie alle Hauptfiguren hier, erwischt ist und alle gehen drauf, weil sie eben ja die Kunst und seinen Willen nicht respektiert haben, die Kunst, also sein Erbe, seine Kunst sollte vernichtet werden und sie haben das ja nicht respektiert. Und sie sterben alle, aber auffällig ist, dass keiner, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, durch die Kunst dieses Künstlers stirbt, also nicht durch seine Gemälde. Das fand ich eine Auffälligkeit, Und ja, wie gesagt, auf der kleinen Pro-Seite kann man hier auf jeden Fall schon mal was verbuchen, die Schauspieler. Das ist eine sehr gute Besetzung. Ich finde auch eigentlich alle gut. Jake Gyllenhaal macht mir natürlich wieder besonders Spaß, weil er mal wieder was ganz Unterhaltsames spielt. Also dieser Kritiker, den er da zum Besten gibt. Also klar, es hilft auch, wenn man jemanden so zurechtmacht. Die Frisur, die er hat, ist göttlich in der Rolle. Und er spielt das auch wirklich sehr unterhaltsam und nicht ganz so ernstzunehmend. Also der ganze Film, glaube ich, ist nicht ganz so ernstzunehmend. Zumindest habe ich eher lachen müssen, als dass ich ihn gruselig fand. Das ist auch ein zweischneidiges Schwert, weil ich mir manchmal nicht sicher war, ob der Film wirklich gruselig sein will oder ob es tatsächlich eher eine Persiflage ist und eher ein Metakommentar zu einer gewissen Szene, anstatt dass der Film jetzt wirklich mich schocken möchte oder mich da eben wirklich das Gruseln lernen möchte. Ich hatte nicht den Eindruck, dass der Film das möchte und eben eher da ja seine Botschaft transportieren möchte und das halt in einer halbwegs cineastischen Geschichte verpackt. Das Problem dabei ist allerdings, dass der Film so schön bizarr und eben überhöht er auch ist, dadurch ist er auch lustig und ich glaube auch mit Absicht lustig, dadurch ist er aber trotzdem leider relativ traditionell, auch was diese Schockmomente angeht. Also die Horrorelemente, die dieser Film hat, sind sehr alltäglich, sehr standardisiert. Es wird tatsächlich öfter mal mit Jumpscares gearbeitet, was ich halt irgendwie, also ich würde keinen Horrorfilm machen, wenn ich das einzige Horrorelement, was ich verwende, Jumpscares sind. Das finde ich irgendwie, ja, ist jetzt nicht mein Ding. Also Dan Gilroy ist kein untalentierter Regisseur oder Drehbuchschreiber. Also Drehbücher hat er sogar mehr geschrieben als Filme gemacht und da wundert es mich eher, dass er da zu so ganz traditioneller Inszenierung greift und einfach laute Schockmomente und Dinge von links oder von rechts ruckartig ins Bild gleiten lässt. Das hat mir nicht so gelegen und deswegen habe ich den Film aber auch nicht als ernsthaften Horrorfilm verstanden, weil das auch immer sehr vorhersehbare Szenen waren. Also vielleicht will er das auch gar nicht sein, aber dann frage ich mich, warum überhaupt diese ja, sonderbare Jumpscare-Inszenierung an mehreren Stellen. Und ja, wie gesagt, dadurch ist, also diese Schockmomente machen das Ganze auch sehr konventionell und auch die Erzählung ist es irgendwie. Also es ist nicht eine, also die Geschichte ist jetzt nicht eine Standardgeschichte, also zu erzählen, dass jemand, also das kann, merkt man ja als Hörer sicher schon, dass da ja durch die Kunst eines alten Mannes, der verstorben ist, irgendwelche Leute zu Tode kommen und auch in einer sehr, ja, fantastischen Art und Weise. Also von Anfang an sind diese Tode auch nicht als Unfälle zu verstehen. Der Film findet da in Halbsätzen dann irgendwelche Erklärungen wie, oh, da gab es eine Fehlfunktion mit der Kunstinstallation XY. Das ist natürlich alles sehr, ja, sehr lachhaft. Und der Film, glaube ich, nimmt sich da auch nicht ernst und möchte da auch nicht ernst genommen werden an der Stelle. Aber ja, deswegen wundert es mich aber erst recht, warum man da nicht das Ganze ein bisschen origineller erzählt hat und ein bisschen unvorhersehbarer. Also weil da rein in der Dramaturgie ist mir eigentlich nach der ersten halben Stunde klar, wie dieser Film verlaufen wird. Und der Film überrascht mich zumindest bis zum Ende gar nicht, was das angeht. Das heißt nicht, dass er nicht unterhaltsam ist an manchen Stellen, aber er ist definitiv nicht spannend, falls er das sein möchte. Und ich habe schon in der Art und Weise, wie der Film sich inszeniert und verkauft, das Gefühl, dass er spannend sein möchte, weil sein Metakommentar, was er drin hat, kommt dadurch eben auch ein bisschen zu kurz. Es ist eine relativ simple Art, wie das Ganze erzählt wird. Also ja, eben, wir lernen hier mehrere unsympathische Figuren kennen, die alle kommen in Berührung mit der Kunst dieses, ja, toten Mannes, um diesen deutschen Titel wieder aufzugreifen. Und ja, dann sterben sie halt alle nach und nach. Und es ist jetzt nicht überraschend, die Reihenfolge ist nicht außergewöhnlich oder irgendwas. Und es kommt jetzt auch nicht irgendwie noch eine weitere Message dazu. Die primäre Message, die der Film hat und die schon interessant ist, und ich hätte mir gewünscht, dass hier ja ein bisschen komplizierter auch das Ganze aufgerollt wird. Der Film hat definitiv was über Kritiker zu sagen und über das Dasein der Kritiker und was für einen Sinn haben die. Und der Film hat auch was darüber zu sagen, wenn wir Kunst kommerzialisieren oder auch wenn wir, so wie Kritiker das machen, so wie ich selber ja in gewisser Weise auch einer bin, definitiv hier mit dem Podcast, dass Kritiker vielleicht auch Sachen recht schnell zerreißen und recht schnell sich ein Bild von der Sache machen und sagen, ja, das und das gefällt mir und das gefällt mir nicht. Und dabei wird aber nicht berücksichtigt, wie viel Herzblut in sowas steckt. Das ist schon eine Botschaft, die da drin ist. Die ist auch nicht so ganz neu. Also die hat man auch schon an anderer Stelle hier und da gesehen. Also meistens irgendwelche Filme über kreatives Schaffen. Also ich denke nur an Adaptation, Being John Malkovich. Das sind alles Filme, die das auch thematisieren, das Leben als Künstler und als Kunstschaffenden und eben wie das ist. Also Kritiker kommen in Filmen oft nicht gut weg, womit ich kein Problem habe, ich finde das immer sehr unterhaltsam. Und ich finde, das ist auch berechtigt, das mal anzubringen. Auch da wieder ist es nicht von der Hand zu weisen. Also gerade die Figur von Jake Gyllenhaal, Morph geht von Anfang an, die erste Szene im Film ist, wie er in ein Museum tritt und innerhalb von 12, 13 Sekunden ganze Kunstwerke abfertigt und weitergeht, wo irgendwer Monate dran gesessen hat, damit die so wirken und ja, und so schnell wird sowas schlecht geredet und zerfetzt. Das ist definitiv eine Message und die ist auch berechtigterweise da, aber ich hätte mir gewünscht, dass sie ein bisschen ja, dreidimensionaler abgehandelt wird, dadurch, dass die Figur von Jake Gyllenhaal und auch von allen anderen schon sehr karikaturartig sind und nicht, also das sind keine dreidimensionale echten Figuren. Also ich will damit nicht sagen, dass es nicht solche Menschen gibt, also gerade in dieser hippen Szene in was auch immer L.A. und Chicago und also generell in der Modeszene der Welt auch da, und in der Kunstszene, da wird es sicher ähnlich oberflächliche und ja, brutal eingestellte Leute geben, die relativ schnell jemanden abwiegeln und Sachen schlecht reden, ohne sie sich ernsthaft angeguckt zu haben. Das alles ist berechtigt, aber dann hätte ich mir einen stärkeren Schwerpunkt darauf gewünscht. Und das ist leider trotzdem nur so eine Randnotiz in dem Film. Also es kommt immer wieder vor und es ist ja automatisch dadurch, dass Jake Gyllenhaal schon die Hauptfigur des Films ist irgendwie und er halt der Kritiker ist, ist natürlich seine Arbeit und sein Schaffen und auch sein Wesen spielt immer wieder eine Rolle. Aber ich hätte mir da gewünscht, das stärker zu erforschen und mehr darüber ja auch zu philosophieren, was macht ein Kritiker aus und hat das überhaupt eine Daseinsberechtigung oder ist es eigentlich fehl am Platz überhaupt, Dinge kritisch zu beäugen oder da eine kritische Meinung zu haben, die vielleicht auch nicht positiv dann ist oder sollte man sich nur äußern, wenn man was Positives abzugeben hat. Das wäre ja wiederum auch ein Thema, was gerade heute in Zeiten des Internets interessant ist, weil heute jeder seine Meinung überall kundtun kann und unglaublich schnell ja, jemanden diffamieren kann, jemanden verletzen kann. Und das alles, also irgendwie sind wir alle heute Kritiker, weil wir halt alle diesen Zugang haben und unsere Meinung kundtun können. Und ja, da fühlt sich der Film so ein bisschen an, als wenn er nicht in der heutigen Zeit gedreht worden wäre. Aber da, also ich hatte eher den Eindruck, dass er dann den Anschluss ein bisschen verpasst hat. Also manchmal wirkt es auch fast so, als wenn der Film das absichtlich macht. Also es fällt dann in so Kleinigkeiten auf, wie Jake Gyllenhaals Handy in dem Film ist kein Smartphone, sondern er hat dann irgendwie so ein Oldschool-Ding. Es kommen Smartphones vor in dem Film, das heißt, der Film ist schon, spielt in der heutigen Zeit. Also ja, fand ich ein bisschen interessant, dass der Film dieses Dasein des Kritikers und seine Daseinsberechtigung oder eben auch nicht, dass die nicht ein bisschen komplexer ja, verhandelt wurde. Hätte ich mir gewünscht. Trotzdem unterhält das Ganze, trotzdem ist es auch witzig und ein bisschen bizarr, also man muss schon auch einen schwarzen Humor haben, definitiv für den Film, also gerade, also ich muss ehrlich zugeben, dass gerade das, die Horrormomente des Films, also wenn teilweise Leute ins Gras beißen, die sind definitiv, haben den humoresken Aspekt und auch einen gesellschaftskritischen, also ein Beispiel ist ja dann später der Tod von Toni Collette. Da habe ich wieder das Gefühl gehabt, hier ist viel Potenzial über eine Aussage, die er hier machen kann, der Regisseur. Und er macht sie schon, aber er macht sie nicht so eindringlich, wie ich es gerne gehabt hätte. Weil sie stirbt ja durch eine Kunstinstallation und liegt dann da, weil sie das nach Feierabend passiert, das Ganze. Und morgens wird die Galerie eröffnet und die Leute kommen rein. Und keiner wundert sich, weil jeder denkt, sie ist Teil dieser Kunst. Also das sagt ja auch darüber was aus, wie Menschen Kunst wahrnehmen oder mediale Dinge oder Medien konsumieren. Und ja, auch es sagt auch was über Künstler aus und was zu welchen Mitteln die greifen und dass da vielleicht auch eine Desensibilisierung stattfindet. Also da ist extrem viel drin in diesem Film, aber all diese Sachen werden nur angeschnitten und nichts davon wird zu Ende gedacht, wenn ich das mal so sagen kann. Das ist schade und ich habe aber schon das Gefühl, dass der Film so ist, wie ihn Dan Gilroy haben wollte. Ich glaube nicht, dass er hier große Abstriche machen musste. Zumindest nehme ich das mal an bei einer kleineren Produktion, die er über Netflix direkt vertreiben konnte. Und ja, irgendwie hätte ich mir ein bisschen, ja, fast noch eine Metaebene mehr gewünscht. Ich hätte ein bisschen lieber noch den Spiegel vorgehalten bekommen und hätte noch mehr das Gefühl haben wollen am Ende, muss man ja auch selber mal drüber nachdenken, wie man wie man mit Kritik umgeht, wie man Dinge kritisiert oder ob man das überhaupt tut. Da hätte ich gerne sogar mehr sozialkritisches Statement gehabt, was er ein bisschen wenig macht. Laut ihm, also laut Interviews, ist das sehr wohl etwas, was er in diesem Film verarbeiten möchte und was er rüberbringen möchte. Und er möchte auch, dass Leute in Zukunft, wenn sie vielleicht in ein Museum gehen und sich Kunst angucken, dass sie es nicht so abwiegeln so schnell und es schnell über einen Kamm bürsten und sagen, ach, das war ja jetzt nix, das gefällt mir nicht, Punkt, sondern vielleicht darüber nachdenken, warum gefällt mir das zum Beispiel nicht. Und da spricht er theoretisch eigentlich wieder Kritiker an, die es ernst nehmen. Und ich zähle mich das einmal dazu, dass ich mir schon Gedanken mache, warum gefällt mir was nicht oder warum gefällt mir etwas sehr wohl. Eben sich eine differenzierte Meinung zu Sachen bilden und sich auch die Zeit dafür nehmen, sich noch eine Meinung zu bilden und nicht ja alles so salopp und schnell abzufertigen. Und alles ist hier drin. Das ist nicht so, dass ich das jetzt mir gerade aus den Fingern sauge. Das alles hat Velvet Buzzsaw definitiv da, aber etwas zu wenig. Und er ist halt einfach von der Story ein bisschen zu konventionell. Also es bleibt am Ende auch nicht wirklich, ja, der Film hätte ruhig ein bisschen abstrakter sein dürfen, wenn man das mal so sagen kann. Er beschäftigt sich mit Kunst und mit abstrakten Werten deswegen auch und mit abstrakten Dingen wie Gefühlen und Wahrnehmung und so. Aber dafür ist der Film selber eigentlich relativ straightforward. Das ist, glaube ich, so wirklich unterm Strich exakt das, was ich hier zum Ausdruck bringen will. Der Film selber schafft es nicht, die Thematik, die er behandelt, so zu behandeln, wie sie es ja vielleicht verdient hätte, würde ich sagen. Also der Film handelt von Leuten, die sich unglaublich viel auf Dinge einbilden, weil auch Kunst wird ja teilweise zu völlig absurden Preisen auch geschätzt. Das ist ja, im Grunde ist es ja ein bisschen wie so ein Aktienmarkt. Das heißt ja kein realer Wert. Hier wird ja einfach spekuliert und behauptet und man hofft darauf, dass man den richtigen Zeitgeist trifft oder irgendwas richtig einschätzt. Und am Ende vom Tag sind es ja trotzdem in Anführungszeichen nur Gemälde. Dabei hat sich jemand was gedacht, aber ist es deswegen mehr wert als was anderes oder weniger? Und all das, da hätte ich gerne mehr von gesehen. Und vielleicht waren es auch meine Erwartungen. Vielleicht habe ich gehofft, dass er das mehr drin hat. Vor allem, weil er das bei Nightcrawler sehr gut gemacht hat. Bei Nightcrawler hat er sehr gut diese zwei Ebenen gehabt. Er hat mir einen unterhaltsamen Film erzählt, der eben trotzdem eine Dramaturgie hatte. Aber die Kritik oder auch die Anstoßpunkte, die Denkanstöße, die er geben wollte, waren bei Nightcrawler einfach weitergedacht. Da hat er einfach sich noch mehr drauf eingelassen. Vielleicht auch, weil es ein kleineres Thema war, ein komprimierteres. Also Velvet Buzzsaw geht nicht nur um die High-Society-Kunstszene in irgendwelchen Galerien, sondern Velvet Buzzsaw kommuniziert definitiv allgemein über die Art eben unseren Konsum von Kunst. Und das können auch Filme sein, das kann Musik sein, was auch immer. Der Umgang mit Künstlern oder wie sind denn auch Künstler drauf, wie sind Kritiker drauf? Das ist halt ein sehr, sehr großes Thema. Und gleichzeitig muss da aber auch noch eine Dramaturgie rein, der möglichst viele Leute scheinbar folgen sollen. Und es ist auch noch ein Horrorfilm irgendwie, also muss auch da noch inszenierungstechnisch drauf geachtet werden. Und ja, vielleicht waren es zwei, drei Bälle zu viel, die hier jongliert werden sollten. Und deswegen ist es nicht ganz so rund am Ende. Deswegen habe ich nicht bereut, den Film gesehen zu haben. Ich hatte einfach mir noch mehr erhofft, muss ich sagen. Meine Erwartungen waren einfach noch höher, weil ich Nightcrawler wirklich extrem gut finde. So unterm Strich bleibt halt hier ein Film mit guten Schauspielern, mit einer interessanten Idee, auch mit interessanten Denkanstößen, die leider nicht ganz so provokant und nicht ganz so konsequent zu Ende gedacht sind, wenn man das mal so sagen kann. Das war's auch schon wieder von diesem Top of a Podcast. Bis zum nächsten Mal. The top of the offer.